With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Das Drama geht weiter. Die drängendste Frage bei ThyssenKrupp ist nun, bleibt der Stahlkonzern überhaupt deutsch?
Neuer Investor. Indischer Konzern will ThyssenKrupp Steel übernehmen.
Wende bei Deutschlands größten Stahlkonzern. Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky steigt aus.
Zerwürfnis mit Miguel Lopez. ThyssenKrupp trennt sich nach nur einem Jahr von Stahlchef Dennis Grimm. Auch Personalchef Dirk Schulte verlässt den Konzern.
NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst empfängt Navin Jindal. Der indische Industrielle will die Stahlsparte von ThyssenKrupp übernehmen.
Gipfel im Kanzleramt. Bundeskanzler Friedrich Merz sieht die Stahlindustrie in einer existenzbedrohenden Krise.
Das waren nur einige der Schlagzeilen rund um ThyssenKrupp in den vergangenen Monaten. Der Konzern kommt nicht zur Ruhe und tausende Stahlarbeiter im Ruhrgebiet bangen weiter um die Zukunft ihrer Jobs. Zeit also für die Frage, was ist da los? Warum ist schon wieder der Stahlchef weg und wird Deutschlands größter Stahlkonzern jetzt womöglich indisch? Darüber wollen wir hier in diesem Podcast reden.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp Story. Ein Podcast der WAZ.
Mein Name ist Oliver Hollenstein. Ich arbeite für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung und ich freue mich riesig, dass der beste ThyssenKrupp-Kenner im deutschen Journalismus wieder bei mir ist. Hi Ulf.
Das ist ja mal eine nette Begrüßung. Hallo Olli. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Ulf Meinke ist Wirtschaftsredakteur bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und wir haben hier gleich zu Beginn eine richtig gute Nachricht.
Finde ich auch. Haus raus, Olli.
Uns gibt es nämlich jetzt wieder regelmäßig zu hören. Mit dieser Folge starten wir in Staffel 2. Immer am ersten Dienstag eines Monats erklären wir euch, was gerade los ist bei ThyssenKrupp und was das bedeutet für das Ruhrgebiet und für die deutsche Stahlindustrie.
Ja, denn wir wissen ja, langweilig wird es bei ThyssenKrupp nie.
Das stimmt. Leider ist die Krise der Stahlindustrie noch gravierender geworden, seitdem wir hier das letzte Mal zusammengesessen haben. Und auch bei ThyssenKrupp sucht man noch nach dem richtigen Weg. Zuletzt gab es ja wieder mächtig Stühlerücken, ne? Drama aller Orten.
Ja, korrekt. Zum einen beim Personal, also beim Management, aber noch einschneidender bei den Investoren im Stahlbereich. Die große Frage ist heute, wird ThyssenKrupp indisch?
Ja, und damit auch die Frage, wäre das eigentlich gut oder nicht?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ulf, bevor wir über die ganzen Folgen und Reaktionen sprechen, lass uns mal bei dem Mann anfangen, der das alles ausgelöst hat. Der neue Interessent für die Stahlsparte von ThyssenKrupp. Der Mann heißt, du darfst mir jetzt korrigieren, ob ich den richtig ausspreche, Navin Jindal.
Ja, Navin Jindal.
Okay.
So habe ich es im Ohr. Die Familie Jindal ist jedenfalls eine der großen industriellen Familien in Indien. Schwer reich, eine Unternehmerdynastie der Multimilliardenkategorie. Ja, und Navin Jindal ist das schillernde Oberhaupt eines Zweigs der Familie. Er hat auch noch einen Bruder, der auch wirtschaftlich sehr erfolgreich ist. Aber uns interessiert ja aus guten Gründen nun vor allem Navin Jindal. Ist 55 Jahre alt, hat einiges an wirtschaftlicher Macht aufgebaut. In Indien gehört ihm einer der größten Stahlproduzenten. Und Jindal zeigt sich wirklich ehrgeizig. Er will sein Stahlimperium weiter ausbauen. Und dafür nimmt er jetzt ThyssenKrupp Steel in den Blick.
Indische Stahlproduzenten kennen wir ja auch hier in Deutschland vom Namen her, ArcelorMittal und Tata. Tata war hier auch schon mal Thema im Podcast. Die wollten ja auch schon mal zusammenarbeiten mit ThyssenKrupp. Und Jindal ist jetzt quasi die Nummer 3 im Geschäft in Indien.
Ja, so kann man das sagen. Der Bruder von Navin Jindal ist auch noch dick drin. Da gibt es so unterschiedliche Rankings, wer denn jetzt Nummer 3 ist oder Nummer 4. Da gibt es auf jeden Fall ein ziemliches Rennen.
Wie ehrgeizig der Mann ist, das kann man gut an seinen eigenen Worten ablesen. Du hast ein bisschen recherchiert zu ihm und bist da auch auf einen Firmenpodcast gestoßen. Und da redet er sehr offen über seine Pläne. Hören wir mal rein.
So we are making about 9.6 million tons of steel. And in a year's time from now, we'll have a capacity of more than 15 million tons of steel. And I hope by 2047, we will be producing more than 30 million tons of steel by 2047.
Ja, er sagt hier also, er will auf 30 Millionen Tonnen Stahl, wohlgemerkt von knapp 10 Millionen derzeit, das ist ein großer Schritt, und 30 Millionen, das ist mehr als alle deutschen Stahlproduzenten zusammen. Ist das denn realistisch oder ist das ein bisschen größenwahnsinnig?
Ja, ich denke schon, dass das realistisch ist. Also Jindal ist jetzt nicht jemand, der so im Wolkenkuckucksheim lebt. Er hat schon gezeigt, dass er was erreichen kann. In Indien hat darüber hinaus die Stahlindustrie eine riesige Bedeutung für eine Nation wie Indien, die ja aufstrebend ist, die sich noch entwickelt. Und Jindal zeigt sich als glühender Patriot, der seinem Heimatland zu wirtschaftlicher Größe verhelfen will. Er ist politisch aktiv und unterstützt die Partei des indischen Premierministers Narendra Modi. Er präsentiert sich als jemand, der Indien voranbringen will und zeigt sich stolz, dass Indien nach China schon jetzt global der zweitgrößte Stahlproduzent ist. Das ist ein Grund, stolz zu sein, sagt Jindal. Aber er prophezeit auch, dass Indien noch mehr Stahlhunger hat, denn dieses Land braucht viel Stahl, um die eigene Infrastruktur aufzubauen. Brücken, Schienen, Fabriken, Wolkenkratzer, da will Jindal mitmischen.
In seinem Podcast wird Jindal auch sehr grundsätzlich, auch da hören wir mal rein.
So obviously that is the basic, because the world is a very competitive place and only the fittest survives. You know, that's the law of the jungle, right? That's what we've been taught from the beginning.
Gesetz des Dschungels, sagt er. Das klingt jetzt nicht gerade nach europäischem Stakeholder-Kapitalismus. Was ist ein Jindal für ein Typ, auch privat?
Persönlich habe ich ihn noch nicht kennengelernt, muss man dazu sagen, aber ich habe mir auch seinen Podcast genau angeguckt und geschaut, was es an verfügbaren Informationen gibt. Und da sehe ich einen Menschen, der sehr diszipliniert auftritt. Er legt viel Wert auf Fitness und Sport und das überträgt er dann auch auf Managementprinzipien. Dann nennt er das Wettbewerb und Effizienz. In früheren Jahren hat Jindal Indien auch mal als Sportschütze in internationalen Wettbewerben vertreten. Er spielt leidenschaftlich gern Polo, erzählt er. Und das zeigt er auch gerne, wenn es um ihn als Unternehmer geht. Ja, als Beispiel, als Jindal nach Duisburg unterwegs war, da hat ein Portal namens The Morning Context berichtet über diese Reise zum Stahlstandort. Und dieser Beitrag wurde illustriert von einem freundlich lächelnden Navin Jindal, der in der sportlichen Kleidung eines Polospielers neben einem prachtvollen Pferd steht. Also das hat schon etwas von Personenkult.
Wir haben hier im Podcast schon sehr oft über die Herausforderungen des Stahlgeschäfts gesprochen. Auch über, ich sag's mal pointiert, die wirtschaftlich massiv trostlose Situation von ThyssenKrupp. Warum blickt Jindal da jetzt anders drauf? Was reizt ihm da an dem Investment in ein, fast marodes Unternehmen, böse gesagt?
Ja, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist der Marktzutritt in Deutschland. Mit einer Übernahme von ThyssenKrupp Steel würde sich Jindal den Zugang zur strategisch wichtigen Stahlweiterverarbeitung in der größten europäischen Volkswirtschaft sichern. Diesen Zugang hat ThyssenKrupp. Und damit ja auch den Zugang zum Automobilmarkt hier in Mitteleuropa. Denn ThyssenKrupp ist eng vernetzt mit Autobauern wie Volkswagen, Mercedes und BMW. Hinzu kommen potenziell auch lukrative ThyssenKrupp-Geschäfte wie Electrical Steel in Gelsenkirchen als Zulieferer für die Energiewirtschaft und der Verpackungsstahlhersteller Rasselstein.
All das klingt ja jetzt so, als könnte es Jindal wirklich ernst meinen mit ThyssenKrupp.
Ich denke schon, dass er es ernst meint. Die Verhandlungen laufen und werden nach allem, was man hört, sehr ernsthaft geführt. Schon vor einigen Wochen soll Jindal Zugang zu Geschäfts- und Finanzdaten von ThyssenKrupp erhalten haben. Ein Vorgang, der in der Welt der Wirtschaft Due Diligence genannt wird. Im Umfeld des Konzerns wird spekuliert, Jindal könne sich möglicherweise noch im laufenden Jahr 2025 mit ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez einig werden. Aber bei ThyssenKrupp, das wissen wir, ist ja immer alles möglich, nichts garantiert. Da kann es schnell auch wieder Wendung geben.
Das stimmt. Für Lopez wäre das natürlich total attraktiv, so eine Einigung, ein Verkauf der Stahlsparte. Denn im Dezember ist Bilanzpressekonferenz. Das wäre natürlich toll, wenn er das da verkünden könnte. Also quasi eine tolle Story für die Investoren hätte und damit möglicherweise die mutmaßlich nicht so ganz so großartigen Zahlen in den Hintergrund schieben könnte und stattdessen sagen könnte, hey, wir haben eine Lösung für den Stahl. Guckt bitte dahin und ja, nicht hier auf unsere Zahlen.
Absolut, sehe ich ganz genauso, denn seit vielen, vielen Jahren ist ja das Stahlthema die Frage, die immer wieder im Raum steht und auch letztlich alle anderen Fragen bei ThyssenKrupp überlagert.
Mhm. Die Bilanzpressekonferenz, glaube ich, am 9. Dezember, ne?
Mhm, genau.
Du hast schon erwähnt, Jindal war bereits in Duisburg. Konntet ihr dabei sein?
Ja, Anfang Oktober 2025 ist Jindal nach Duisburg gereist, um sich ein Bild vom Stahlstandort zu machen. Ja, in Duisburg ist er dabei beobachtet worden, wie er mit einer Luxuslimousine da rumgefahren ist und sich mit großem Interesse, so wird erzählt, ein Bild von den Anlagen gemacht hat, die ja regelrecht inspiziert hat. In den Gesprächen mit dem ThyssenKrupp-Management soll auch Navin Jindals Sohn Venkatesh Jindal eine Schlüsselrolle spielen. Der war auch mit dabei. Er mischt jetzt auch in dem Familienbusiness mit. Ja, dieser Venkatesh Jindal ist, ja, kann man schon sagen, gut aussehender Absolvent von Elite-Unis. Und gerade er soll sich sehr für das Grünstahlgeschäft interessieren, was ja ThyssenKrupp gerade aufbauen möchte mit dieser Direktreduktionsanlage in Duisburg.
Mhm. Haben denn Jindal Senior und Jindal Junior auch mit der Gewerkschaft, der IG Metall, geredet, die ja einfach ein extrem wichtiger Machtfaktor ist bei ThyssenKrupp?
Ja, mein Eindruck ist, da legt man sehr großen Wert drauf, einen Draht zu den Arbeitnehmervertretern zu bekommen. Es hat Gespräche gegeben, an denen sozusagen die führenden Belegschaftsvertreter von ThyssenKrupp teilgenommen haben. Der nordrhein-westfälische IG Metall-Chef Knut Giesler, der ThyssenKrupp-Aufsichtsratsvize Jürgen Kerner, der ja der zweite Vorsitzende der IG Metall ist auf Bundesebene. Ja, und auch Konzernbetriebsratschef Tekin Nazikol war mit dabei. Sprich, das waren schon die entscheidenden Köpfe und erstaunlicherweise war nach diesen Gesprächen von einem sehr guten, konstruktiven und auch vertraulichen Gespräch die Rede.
Das ist ja schon bemerkenswert, weil normalerweise meiden Investoren ja eher die Gewerkschaften. Du hast schon angedeutet, sehr gute, konstruktive, vertrauliche Gespräche. Was hatten die für einen Eindruck von ihm?
Ja, der Jürgen Kerner, der hat sich auch öffentlich geäußert, nachdem ich da angefragt hatte. Er sagte, Jindal, Zitat, verstehe Stahl und lebt Stahl. Und er sagte auch, das ist sehr wohltuend. Und ja, wenn man will, kann man das auch durchaus als Spitze gegen Miguel Lopez, den ThyssenKrupp AG-Chef, interpretieren, der den Stahl ja loswerden will und dem man so auch von Arbeitnehmerseite unterstellt, dass der jetzt da nicht so nah dran sein möchte, auch wenn das auch selbst anders darstellt. Naja, nach dem Treffen mit Jindal haben die Arbeitnehmervertreter auf jeden Fall sehr deutlich gemacht, dass sie bereit seien, und ich zitiere da nochmal, den Einstieg des indischen Stahlherstellers positiv zu begleiten.
Das ist für eine Gewerkschaft schon fast eine Liebeserklärung, oder?
Kann man so sagen. Mich wundert es auch ein bisschen.
Bei den Gewerkschaften, so fair muss man natürlich auch sein, wissen sie natürlich auch, das Ding muss jetzt klappen, weil wenn jetzt Jindal weg wäre, dann haben wir bei ThyssenKrupp ein richtiges Problem, oder?
Formulier es mal so, für die IG Metall ist die große Frage, ist Jindal der bessere Eigentümer für ThyssenKrupp Steel als die ThyssenKrupp AG mit Miguel Lopez an der Spitze, wenn man jetzt davon ausgeht, das ist die Alternative. Also eine weitere Alternative sehen wir im Moment zumindest nicht. Jindal ist offenbar auch gut beraten worden. Er geht sehr professionell vor. Er hat auch bei NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst angeklopft und tatsächlich einen Termin mit dem CDU-Politiker in der Düsseldorfer Staatskanzlei bekommen. Da wurde dann danach gesagt, Jindal habe seinen industriellen Plan für ThyssenKrupp Steel skizziert, und aufmerksam wird in der Landesregierung auch registriert, wie professionell und strategisch sein Vorgehen zu einer Übernahme von, ja, man muss es immer wieder nochmal sagen, von Deutschlands größtem Stahlkonzern ist.
Die Charmoffensive von Jindal hat also Wirkung gezeigt, aber nicht nur positive. Ne? Ich habe es eben schon angedeutet, es muss jetzt wirklich klappen, denn der Tscheche Daniel Kretinsky, den wir alle kennen und der eigentlich mit ThyssenKrupp ein 50-50 Gemeinschaftsunternehmen bilden wollte, ist weg. Was ist da passiert?
Ja, erstmal Anfang Oktober, da kam die Nachricht, Kretinsky steigt aus.
Die offizielle Begründung klang da relativ höflich, oder?
Ja, die offizielle Formulierung lautete, Kretinsky respektiere den Wunsch, sich auf Gespräche mit Jindal zu konzentrieren, also den Wunsch von ThyssenKrupp. Wohlgemerkt, Kretinsky war ja schon richtig drin bei ThyssenKrupp Steel. Er hatte 20%, er hatte auch ein Aufsichtsratsmandat bei ThyssenKrupp Steel, aber all das ist jetzt Vergangenheit.
Das Investment von Kretinsky bei ThyssenKrupp, das war ja jetzt aber auch kein Altruismus. Und jetzt geht er weg. Auch das wird vermutlich nicht reine Nächstenliebe sein. Was steckt denn wirklich dahinter?
Ja, man kann davon ausgehen, dass Kretinsky darauf gesetzt hat, zu Vorzugskonditionen bei ThyssenKrupp Steel behandelt zu werden. Er hat ja diese Alternativlos-Dimension zu bieten.
Also auf Deutsch gesagt, er hoffte, ThyssenKrupp besonders günstig zu bekommen, weil Lopez den Laden unbedingt loswerden will.
Ja, ganz genau. Allein das Alleinstellungsmerkmal als einziger realistischer Stahlinvestor bei ThyssenKrupp Steel hat Kretinsky allerdings mit dieser Jindal-Offerte nun verloren.
Kann es eigentlich auch sein, du hast eben schon gesagt, Kretinsky hat auch im Aufsichtsrat gesessen, dass der abgeschreckt worden ist? Ich meine, der hat ja jetzt durchaus ein gutes Jahr Einblicke auch in die Details und Zahlen. Hat er vielleicht auch gesagt, oh je, die Lage ist so prekär, ich lasse das lieber?
Gute Frage. Als Aufsichtsratsmitglied dürfte er sich ein genaues Bild gemacht haben von der schwierigen Lage. Wir wissen es ja auch. Der Konzern ist stark abhängig von der deutschen Automobilindustrie und die leidet gerade unter einer eklatanten Nachfrageschwäche. Dann kommen die millionenschweren Pensionsverpflichtungen dazu, die auf dem Konzern lasten, der ja als chronisch defizitär gilt. An jede Tonne Stahl, die der Konzern produziert, werden sinnbildlich gesprochen Euros geklebt.
ThyssenKrupp braucht deswegen dringend eine Sanierung und dafür Geld. Und deswegen ein Investor, das haben wir jetzt ja schon oft besprochen. Lass uns mal die Konzepte von Kretinsky und Jindal vergleichen. Zur Erinnerung für unsere Hörer, was hatte Kretinsky vor? Was war eigentlich sein Plan? Warum war der interessiert an ThyssenKrupp?
Ja, die Überschrift lautete Energiepartnerschaft. Schon vor 10 Jahren ist der tschechische Geschäftsmann ja groß bei dem deutschen Energiemarkt eingestiegen. Vom Energieversorger Vattenfall hat er das ostdeutsche Braunkohlegeschäft der LEAG mit Kraftwerken und Tagebauarealen in der Lausitz übernommen. Also ein ganz großes Ding. Ja, und Kretinskys Energieexpertise ist ja von Miguel Lopez, dem ThyssenKrupp-Chef, als ein ganz entscheidendes Argument für eine Zusammenarbeit dargestellt worden.
Was ist im Unterschied dazu jetzt das Konzept Jindal? Also was bietet der?
Ja, Jindal kommt vom Stahl und er bringt neben der Energiethematik auch das Rohstoffthema mit. Bei ThyssenKrupp will Jindal mit einem Konzept für eine effizientere Energie- und Rohstoffversorgung von ThyssenKrupp punkten. Er hat schon Stahlwerke und außerdem, ganz wichtig, auch Rohstoffminen. Und er möchte, wie er sagt, eine Wertschöpfungskette schaffen, die von der Mine bis zum Metall reicht.
Also durchaus ein deutlich anderer Ansatz als Kretinsky. Interessant finde ich, wir haben ganz viel hier in diesem Podcast auch schon über Miguel Lopez geredet. Und Miguel Lopez, der ThyssenKrupp-Konzernchef, also der des Mutterkonzerns, der hat sich immer sehr stark gemacht für Kretinsky. Jetzt ist Kretinsky weg. Und Jindal kam irgendwie aus dem Off quasi. Ist das jetzt eine Niederlage für Lopez?
Dass das eine Niederlage auch für Lopez ist, das kann man durchaus so sehen. Denn es gab diese weitreichenden Pläne, die Lopez immer wieder präsentiert hatte. Und diese sind jetzt nicht realisiert. Schon im Sommer 2024 war die Kretinsky-Firma ja mit 20% eingestiegen. Eigentlich sollte sie weitere 30% bekommen. Jetzt wird das alles wieder rückabgewickelt. ThyssenKrupp muss Kretinsky quasi das Geld, was Kretinsky gegeben hat, wieder zurücküberweisen. Also eine komplette Rückabwicklung. Aber man muss auch sehen, es gab viel Druck schon, der auf Kretinsky gelastet hat. Gerade auch die führenden Arbeitnehmervertreter, die haben sich zunehmend enttäuscht gezeigt von dem tschechischen Investor. Und als klar war, dass Kretinsky aussteigen würde, da kommentierte das der ThyssenKrupp-Konzernbetriebsratschef Tekin Nazikol quasi mit einem Stoßseufzer und sagte, die lange Hängepartie ist endlich beendet. Aber Lopez könnte jetzt eben auch eine Chance nutzen, zusammen mit Jindal. Denn mit Jindal bietet sich ihm jetzt die Möglichkeit, auch die Mehrheit an ThyssenKrupp-Stil loszuwerden und vielleicht sogar auch noch mehr als diese 50%, die bei Kretinsky in Rede standen. Denn nach allem, was wir hören, geht es bei Jindal im ersten Schritt sogar um 60% an ThyssenKrupp-Stil und womöglich dann auch noch mehr. Tekin Nazikol hat ja auch gesagt, es geht um eine vollständige Übernahme. Das ist, denke ich mal, etwas, was nach Lopez Geschmack ist.
Ulf, das Kretinsky aus war nicht das einzige Management-Drama bei ThyssenKrupp in diesen Wochen. Auch an der Stahlspitze gab es einen überraschenden Wechsel. Dazu kommen wir gleich. Denn jetzt gehen wir erstmal ins Werk quasi. Denn da ist was passiert, was schon fast symbolischen Charakter hat.
Ja, nicht nur fast. Ende Oktober wurde einer der großen Duisburger Hochöfen stillgelegt.
Die Hochöfen sind ja quasi das Herz der Stahlproduktion. Hier entsteht unter massiver Hitze der flüssige Rohstahl. Das ist im Prinzip, wenn wir so auf die Bilder gucken und diesen ganzen Mythos-Stahl, das ist eigentlich der Kern der Stahlarbeit.
Ganz genau, das haben wir ja mal in Folge 6 erklärt. Wer mag, kann das gerne nochmal nachhören.
Du warst kurz danach vor Ort und hast mit dem Standortbetriebsratschef Ali Güzel gesprochen. Erzähl doch mal, wie war das, wie hat das die Arbeitnehmerschaft erlebt, dieses Abschalten dieses Hochofens?
Ja, das ist wirklich zu spüren, sehr stark zu spüren, wie viele Emotionen damit schwingen. Man spürt, dass das nicht nur ein Stück Stahl ist, was kalt wird, sondern dass da ein Stück Identität stirbt. Ali Güzel hat auf mich sehr wehmütig gewirkt, sehr ernst. Er ist ja selbst Jahrzehnte am Hochofen gewesen, hat da gearbeitet, gerade auch an diesem Hochofen 9, der jetzt stillgelegt worden ist, beziehungsweise außer Betrieb genommen worden ist. Ali Güzel hat mir erzählt, dass es für die Leute war, als würde man denen ein Spielzeug wegnehmen. Er sagte, als würde man einem Kind ein Spielzeug wegnehmen und die Emotionen, die damit verbunden ist, könnte man sich ja gut vorstellen. Aber hören wir vielleicht mal selbst rein, wie er die Stimmung beim letzten Abstich beschreibt.
Emotionen pur natürlich. Also da war nicht Hurra-Schrei, sondern Stille. Ja, wie der Ofen dann letzte Mal geschlossen worden ist, aber auch die Stimmung, also so tiefe Stimme bei den Beschäftigten habe ich noch nie erlebt.
Wir müssen es, glaube ich, nochmal erklären, Ulf, was genau bedeutet denn das jetzt, letzter Abstich?
Ali Güzel hat da ein ganz schönes Bild gefunden, vielleicht nicht ein schönes, aber ein sehr zutreffendes, wie ich finde. Also er sprach von dem letzten Atemzug des Ofens. Zum letzten Mal läuft schlüssiger Stahl aus dem Ofen raus und ja, danach kommt nichts mehr. Es ist das Aus für diese Anlage, mit der ja diese Emotionen verbunden sind. Und viele der älteren Kollegen wollten, so sagt er, gar nicht hinschauen. Für die sei das wie eine Art Beerdigung gewesen.
Trauer, ja, das ist wie eine Trauerfeier. Und mein Ofen, wo ich 20, 25, 30, 40 Jahre gearbeitet habe, gibt es nicht mehr. Also nicht mehr in der Form, in der ein Ofen funktioniert, sondern er stillt da kalt. Ja, ein Ofen ist dann Ofen, wenn er warm ist. Ja. Ich habe gestandene Männer gesehen, wie die Schuppen weggeschmissen haben und die Stangen weggeschmissen haben und gesagt, scheiße, ja, das war das letzte Mal.
Um vielleicht nochmal die Dimension zu beschreiben, dieser Hochofen 9, der wurde ursprünglich mal im Jahr 1962 in Betrieb genommen. Das heißt, vor 63 Jahren, wenn ich richtig rechne. In der heutigen Form ist er 1987 gebaut worden, also auch schon 38 Jahre. Das heißt, da hängen Berufsleben dran, also mehrere Generationen Berufsleben. Da erklärt vielleicht diese Emotionen, die auch die Mitarbeiter dort auch dafür haben. Wir müssen, glaube ich, noch einmal erklären, warum hat man sich jetzt von so einem Ofen getrennt?
Ja, ThyssenKrupp geht davon aus, dass das, was da produziert worden ist, einfach nicht mehr gebraucht wird. Das technisch heißt es dann ja, man möchte Kapazitäten reduzieren. Man findet einfach nicht mehr genug Menschen, denen dieses Produkt abnehmen. Ali Güzel selber spricht das auch mit einem Bild an. Er spricht von einem Schnee, der immer weiter wegschmilzt, und mit jedem Ofen, der verschwindet bei ThyssenKrupp Steel, fühle sich das an wie ein weiterer Schritt zur Industriebrache. Und ja, das hat Auswirkungen auf die ganze Region. Vielleicht hören wir da Ali Güzel auch nochmal zu.
Ganze Stadtteile hängen hier auch, tausende Arbeitsplätze hängen hier. So, es ist ja nicht nur, dass hier ein Arbeitsplatz weggeht. Ein Stammarbeitsplatz bedient nochmal 6 andere Arbeitsplätze. Ja, und das ist die Ängste, die die Menschen hier haben.
Ja, da hört man nochmal die Emotionen und die Bedeutung für das ganze Ruhrgebiet. Darüber haben wir ja schon oft gesprochen in diesem Podcast. Wir haben aber auch schon oft diskutiert, wie wichtig der deutsche Stahl für die deutsche Industrie ist.
Ja, ganz genau. Stahl wird einfach für sehr viele Produkte gebraucht, besonders natürlich für das wichtigste deutsche Exportprodukt, die Autobranche. Und gerade da ist ja auch ThyssenKrupp massiv involviert.
Und wir wissen, die Autobranche erlebt gerade nicht die beste Zeit. Es geht ihr schlecht und damit geht es auch dem Stahl noch schlechter als sowieso schon. Gleichzeitig will Deutschland aber auch nicht abhängig werden von Stahllieferungen anderer Länder.
Und deswegen beschäftigt das Thema auch die höchste Politik in Deutschland.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Ganz genau, Mitte November hat Bundeskanzler Friedrich Merz zum Stahlgipfel eingeladen. Da waren alle großen Stahlproduzenten im Kanzleramt, also neben ThyssenKrupp Steel auch Salzgitter, ArcelorMittal, Dillinger, Saarstahl. Und Merz hat da von einer existenzbedrohenden Krise für die Stahlindustrie gesprochen. Diese Gipfel sind natürlich immer auch ein Stück weit Großinszenierung. Wenn wir mal konkret, was kann der Kanzler denn tun für die Stahlindustrie, für Ali Güzel und seine Kollegen, die da gerade trauernd am Hochofen stehen?
Ja, der Kanzler kann sicherlich viel tun. Manches liegt aber auch nicht in seiner Hand. Das muss man ganz klar so sagen. Merz hat unter anderem gesagt, er wolle sich bei der Europäischen Kommission für einen, ich zitiere mal, wirksamen Außenhandelsschutz stark machen. Sprich, Merz braucht die EU-Kommission, wenn er dieses Ziel erreichen will, wenn er höhere Zölle für Stahl haben möchte, um die deutschen Stahlhersteller abzuschirmen, zu schützen. Und dann hat Merz auch die Absicht der Bundesregierung bekundet, einen Industriestrompreis einführen zu wollen. Auch dazu führe die Bundesregierung Gespräche mit der EU-Kommission. Also das hat er auch durchaus drastisch ausgedrückt.
Ohne eine wirksame Absenkung der Strompreise ist diese Industrie nicht überlebensfähig.
Wir haben schon oft drüber gesprochen. Wir müssen es doch nochmal in Kurzform tun für alle die, die nicht so tief im Thema drin sind wie du jetzt. Wo liegen denn die Hauptursachen?
Ja, die Branche bekommt Druck aus verschiedenen Richtungen. Zum einen gibt es die Probleme im Inland und in Europa. Da ist die Nachfrage nach Stahl schwach. Und wie gesagt, ThyssenKrupp insbesondere abhängig von der Automobilindustrie, die auch in der Krise steckt. Volkswagen nur ein Beispiel. Ja, und dann ist da dieser Druck von außen, der auch riesengroß ist. Präsident Trump, der seinen Markt abschirmt und damit auch bewirkt, dass Stahl, und das wird uns immer wieder vom Branchenvertreter erzählt, das kann man bei Stahlhändlern sehen, dass Stahl insbesondere dann auch aus Asien, gerade auch aus China, aber auch aus Indien, Europa geleitet wird und dann hier zu Niedrigpreisen ankommt.
Zu Niedrigpreisen, die quasi die deutschen Stahlhersteller kaum matchen können, kaum unterbieten können.
Ja, unter den deutschen Produktionspreisen, wird uns gesagt.
Genau, also das war das, was du eben schon in diesem schönen Bild beschrieben hast. Momentan wird quasi an jede produzierte Tonne Stahl werden noch Euros dran geklebt, damit sie überhaupt verkäuflich sind. Unsere Kollegen Stefan Schulte und Frank Messing haben gerade ein Interview mit dem Chef des Duisburger Hafens geführt. Den Link packen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich in die Shownotes. Ich fand das schon ein bisschen erschreckend.
Ja, ging mir auch so.
Markus Bangen heißt der Hafenchef in Duisburg und ich lese mal hier eine seiner Antworten vor. Die Welle mit günstigem Stahl aus China ist längst da. Das ist nicht nur eine Befürchtung. Stahlkeuls, also aufgerollte Bleche, kommen massiv in Duisburg an. Nicht von ThyssenKrupp oder HKM, sondern aus China und Südkorea. Auch wenn manchmal die Türkei als Herstellungsort draufsteht. Der chinesische Stahl ist in der Regel 30% billiger. Anmerkung, das fand ich echt ganz schön krass. Das ist eine immense Beeinträchtigung der deutschen Industrie und des Wirtschaftsstandorts NRW, sagt Markus Bang. Das darf uns nicht egal sein.
Bemerkenswert an den Äußerungen von Herrn Bang finde ich auch, dass er ja den Punkt macht, dass da Stahl augenscheinlich auch umgelabelt wird. Also, dass wir dann China-Stahl zu Dumpingpreisen hier nach Mitteleuropa bekommen, über die Türkei transportiert und dann einfach umgebrandet.
Ein großes Thema für die Stahlindustrie ist auch der steigende CO2-Preis, also wir haben einen Emissionshandel und Unternehmen, die sehr viel CO2 ausstoßen, die müssen quasi eine Gebühr zahlen dafür, dass sie das tun. Wir haben das auch schon gehört, das ist beim Stahl sehr, sehr viel, also etwa eine Tonne oder mehr als eine Tonne CO2 pro Tonne Stahl. Das heißt, das ist immer ein großes Thema, eine große Sorge der Stahlindustrie, wenn dieser CO2-Preis steigt, belastet das die Stahlindustrie massiv. Welche Rolle spielt das gerade in den politischen Diskussionen?
Eine sehr große Rolle, denn die Stahlindustrie, also gerade auch ThyssenKrupp, gehört zu den größten Emittenten von klimaschädlichem CO2. Daneben haben wir auch diese Diskussion aktuell in der Chemieindustrie sehr stark, gerade auch hier angestoßen vom Essener Chemiekonzern Evonik. Ja, das Stahlmanagement von ThyssenKrupp hat häufig erklärt, die bislang 4 Hochöfen in Duisburg stehen für rund 2,5% der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland, also eine gewaltige Menge. Und wenn die CO2-Kosten steigen, dann trifft das ThyssenKrupp auch sehr hart. Bislang bekommt der Konzern noch die CO2-Verschmutzungsrechte, also die Zertifikate, in großem Umfang kostenlos zugeteilt. Aber das soll sich in den kommenden Jahren ändern und dann wird es immer schwerer für ThyssenKrupp.
Spannend fand ich da jetzt, selbst die Grünen in NRW, also die Klimaschutzpartei, die Grünen, sagen, möglicherweise ist das nicht die coolste Idee, ThyssenKrupp jetzt zusätzlich zu belasten, indem wir ihnen jetzt auch noch den CO2-Preis aufdrücken.
Ja, wir haben ja in NRW eine Landesregierung mit Grünbeteiligung und selbst die grüne Wirtschaftsministerin Mona Neubauer hat ganz klar gesagt, die energieintensive Industrie benötige beim CO2-Emissionshandel Unterstützung. Ihre Argumentation lautet ganz simpel, solange in Europa beim Thema CO2 der Außenhandelsschutz nicht greife, brauche es einen funktionierenden innereuropäischen Schutz im Emissionshandel. Für die Position, mal nebenbei bemerkt, bekommt Mona Neubauer innerhalb ihrer Partei auch schon mächtig Druck, weil nicht jeder will da so mitgehen.
Unterstützung bekommt sie aber von ihrem Chef, Ministerpräsident Wüst, hat sich auch positioniert, zusammen mit den Länderchefs.
Ja, Herr Wüst ist ja ein CDU-Mann, der hat sich in einem gemeinsamen Papier positioniert, dass die Länderchefinnen, muss man ja sagen, und Chefs von Nordrhein-Westfalen, Bremen, Niedersachsen, Sachsen und Saarland, also alles die großen Stahlländer, dass die verfasst haben. Da heißt es, ich zitiere mal, der Emissionshandel darf kein Deindustrialisierungsprogramm werden. Wie auch Wüst betont, die Länderchefs fordern auch einen wirksamen Strafzoll für Stahlimporte, mindestens 50% analog zum US-Niveau. Wir erinnern uns, Trump macht ja genau das und Lars Klingbeil, auch der SPD-Chef und Bundesfinanzminister, sagt ja, wir dürfen am Ende in diesem Spiel nicht die Dummen sein, ich zitiere ihn mal, deshalb die Forderung nach Zöllen.
Wir sehen, der Stahl ist auch politisch weiter ein großes Thema. Es wird viel diskutiert, was man tun kann. Aber vor Ort ist die Situation hart. Wir müssen auch noch mal drauf kommen, wie ist denn die Situation bei den Hüttenwerken Grupp Mannesmann? Wir haben ja über die im Podcast auch schon gesprochen oft. HKM gehört zu 50% ThyssenKrupp Steel und auch bei denen war die Situation, als wir vor einigen Monaten zuletzt darüber gesprochen haben, alles andere als rosig. Hat sich da was positiv verändert?
Nein, das kann man leider nicht sagen. Zumindest ist nichts Dahingehendes nach außen gedrungen. Die Unsicherheit bei HKM nimmt kein Ende. Hinter den Kulissen wird verhandelt, aber Klarheit gibt es bis jetzt, da wir hier reden, nicht. Salzgitterchef Gunnar Gröbler hat ja signalisiert, dass sein Unternehmen HKM gerne in kleinerem Umfang weiter betreiben würde. Er formuliert dafür allerdings auch Bedingungen. Das darf man nicht vergessen. Es gehören ja rund 3000 Beschäftigte zu den Hüttenwerken Grupp Mannesmann im Duisburger Süden. Ja, das Management oder die Managements, muss man ja sagen, der beteiligten Unternehmen dürften aktuell durchrechnen, welches Szenario für sie die geringeren Kosten erzeugt. Die Umstellung der Hütte auf einen kleineren Betrieb oder eine Schließung, die immer noch im Raum steht.
Kurz zur Erklärung, Salzgitter hast du erwähnt, anderer großer deutscher Stahlkonzern, der ebenfalls an HKM beteiligt ist. ThyssenKrupp Steel hat 50%, Salzgitter hat 30% und der französische Stahlhersteller Vallourec 20%, wobei die schon relativ klar gesagt haben, sie möchten nicht mehr, richtig?
Genau, die machen Rohre, die Vallourec ThyssenKrupp. Hat den Vertrag gekündigt mit HKM, den Vertrag zur Abnahme des Materials. Man kann das wirklich dann damit übersetzen. Die wollen da raus. Gröbler sagt selbst auch, die wollen letztlich auch das Ding dann zumachen, wenn es der ThyssenKrupp-Plan alleine wäre.
Das klingt alles sehr düster. Und ausgerechnet in dieser Situation hat ThyssenKrupp jetzt auch noch den Stahlverband verlassen, also die Wirtschaftsvereinigung Stahl. Das war auch eine der Schlagzeilen der letzten Woche. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das kam wirklich sehr überraschend, war auch sehr verblüffend und das Timing, auch speziell direkt vor dem Stahlgipfel mit Bundeskanzler Merz, der lang erwartet worden ist. Dennis Radtke, der ist nah dran an der deutschen Stahlindustrie, Europaabgeordneter aus Bochum und auch Vorsitzender des CDU-Sozialflügels, der hat sich auch sehr verwundert gezeigt. Wir haben telefoniert und er sagte mir, das ist ein katastrophales Signal. Man muss dazu sagen, Radtke hat ja einen der wichtigen Flügel, den er als Vorsitzender repräsentiert, nämlich die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft. Also ist sozusagen, ich sage jetzt mal salopp, der Arbeiterführer der CDU und hat sich doch sehr kritisch zu ThyssenKrupp in dem Zusammenhang geäußert, sagte, die Entscheidung schadet der Interessensvertretung der gesamten Branche.
Wie begründet ThyssenKrupp diesen Schritt?
Kurz gesagt, mit der Krise und mit der Notwendigkeit sparen zu müssen. Sie sagen, angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen sehen wir uns in der Verantwortung, unseren Ressourceneinsatz möglichst effizient zu gestalten. Also so die offizielle Mitteilung. Und deshalb kündigt man beim Stahlverband, ist natürlich auch diese Symbolik, ne? Der größte deutsche Stahlkonzern verlässt den Stahlverband. Man fragt sich dann ja so ein bisschen, wollen die überhaupt noch Stahl? Das kommt ja auch noch mit dazu. Aber sie sagen ganz nüchtern, in Taschenrechnermanier, die eingebrachte personelle Zeit und auch die Kosten der Mitgliedschaft seien einfach unverhältnismäßig zum Output.
All das zeigt, die Lage ist dramatisch und genau in dieser Situation soll Jindal jetzt Retter sein. Lass uns mal nochmal zu ihm zurückzukommen. In Duisburg hängt ja jetzt wirklich viel davon ab. Ist er denn der erträumte Retter, der weiße Ritter?
Oh ja, wenn ich das wüsste, ist auf jeden Fall die große Frage. Vollmundig verspricht Jindal-Manager Narendra Misra, der indische Konzern habe das Ziel, viel kleiner geht's nicht, das 200 Jahre alte industrielle Erbe von ThyssenKrupp zu bewahren, wie er sagt, und weiter auszubauen. Also das klingt erstmal auch nach viel Pathos, aber für Pathos lässt sich ja eben nichts kaufen und wir müssen ja hier immer auch wieder nüchtern draufschauen. Gut, das Erfahrungswissen, das wir haben, ist, es gibt schon indische Stahlkonzerne in Deutschland, die am Markt etabliert sind, auch hier in Europa. ArcelorMittal ist ein großer Player, aber das, was ArcelorMittal hier in Deutschland betreibt, das ist natürlich eine ganz andere Größenordnung als das, was ThyssenKrupp Steel als Branchenprimus hier macht.
Du hast es eben schon mal gesagt, Jindal strebt eine vollständige Übernahme von ThyssenKrupp Steel an. Das wäre ja dann wirklich das Ende von ThyssenKrupp Steel als deutschem Unternehmen, oder nicht?
Ja, das wäre so, man kann erwarten, dass ThyssenKrupp mit Sicherheit nach so einer Übernahme erstmal mit Anteilen drin bleibt, aber auch Tekin Nazikol hat es schon offen ausgesprochen, es gäbe ein Angebot für die gesamte Stahlsparte. Ich habe es gesagt, erstmal geht man davon aus, dass man mit 60% startet und dann weiteres übernimmt. Aber jetzt geht es natürlich immer dann ums Geld. Jetzt geht es ans Eingemachte. Und die Frage ist welchen Preis ist auch ThyssenKrupp bereit zu zahlen im Zusammenhang mit diesem Deal? Es ist wieder von einem negativen Kaufpreis die Rede. Sprich, ThyssenKrupp AG in Essen müsste noch Geld drauflegen, damit es dann zu einer Trennung von der Stahlsparte, die ja ihre Verwaltung in Duisburg und die großen Werke in Bochum, in Gelsenkirchen, in Dortmund und in Südwestfalen hat, damit es zu einer Trennung von diesem gewaltigen Stahlkonglomerat, kann man ja schon sagen, kommt.
Ein negativer Kaufpreis, das müssen wir vielleicht kurz erklären. Das ist so ein bisschen, als würde man so ein altes, reparaturbedürftiges Auto nicht nur verschenken, sondern dem Käufer noch Geld mitnehmen, damit das bloß vom Hof fährt.
Das ist ein sehr schöner Vergleich, aber nicht, dass du verschrotten sagst. Also das, hoffen wir doch, trifft nicht zu.
Beim Stahl geht es ja auch immer um Emotionen und wir reden hier von einer, wie oft mal in Überschriften steht, deutschen Industrie-Ikone. ThyssenKrupp Steel, das ist ja die Keimzelle des ThyssenKrupp-Konzerns. Stahl und ThyssenKrupp, für viele Menschen gehört das total zusammen. Wir beschäftigen uns also jetzt ernsthaft mit der Frage, nur um das nochmal zu betonen, wird es bald einen ThyssenKrupp ohne Stahl geben?
Ja, es ist denkbar und das wäre wirklich eine Zäsur für dieses Unternehmen, wenn der Stahl dann nicht mehr mehrheitlich im Konzern liegen würde. Und es würden auf einen Schlag auch mehr als 26.000 Beschäftigte das Unternehmen verlassen, mit ihnen riesige Werke in Nordrhein-Westfalen und tausende weitere Jobs hängen ja an diesen großen Anlagen. Im Jahr 2020 hatten wir schon einmal eine ThyssenKrupp-Zäsur. Mit einem Mal verließen da rund 50.000 Beschäftigte den Essener Traditionskonzern. Das war damals ein Drittel der Belegschaft, weil ThyssenKrupp als Konzern damals 150.000 Beschäftigte roundabout hatte. Da ging es um ThyssenKrupp Elevator, also die Aufzugsparte. Aber es gibt da einen ganz entscheidenden Unterschied. Die Beschäftigten, die da rausgegangen sind aus dem Unternehmen, die waren sehr, sehr stark auch im Ausland vertreten und eben nicht hier direkt im deutschen Kerngebiet, sage ich mal, rund um die Zentrale, also nicht eben direkt vor der Haustür und auch nicht im Stahlgeschäft und deshalb auch weniger Emotionen.
Wir haben jetzt über Jindal gesprochen, über den potenziellen Retter, der auch von der IG Metall gelobt wird und möglicherweise viele dieser Arbeitsplätze sichert. Wir müssen aber fairerweise auch nochmal betonen, du hast das eben ganz am Anfang schon mal gesagt, oder wir haben es gehört im Podcast, Jindal ist am Ende knallharter Unternehmer, der hat keine karitativen Motive. Gibt es denn bei der IG Metall die Sorge, dass Jindal eigentlich nur die Kunden und Netzwerke von ThyssenKrupp haben will, das Know-how abzieht und dann am Ende günstiger in Indien produziert?
Die Sorge gibt es ganz gewiss und sicherlich gibt sie auch in der Belegschaft. Jindal hat ja ein großes Produktionsnetzwerk international und darin würde ThyssenKrupp Steel dann aufgehen. Und damit stellt sich auch die Frage, was bleibt hier, was geht vielleicht woanders hin, gehen Teile der Produktion verloren. Aber die IG Metall und die Betriebsräte sind eben in einer extrem schwierigen Lage. Sie müssen abwägen zwischen zwei Risiken. Das theoretische Risiko, dass Jindal langfristig den Standort aushöhlt in Deutschland, das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite das sehr konkrete, unmittelbare Risiko, dass ThyssenKrupp Steel unter der Führung des derzeitigen Mutterkonzerns einfach, ja, zugespitzt gesagt, untergeht. Die IG Metall agiert hier also durchaus auch aus einer Position der Schwäche und versucht eben das Beste daraus zu machen. Ihr Kalkül ist, mit Jindal haben wir offenbar ja einen industriellen Partner, dem wir harte, aber auch langfristige Garantien abbringen könnten. Das müsste allerdings dann noch geschehen. Das wären dann so Tarifverträge, Standort, Beschäftigungssicherung für viele Jahre. So hat es die IG Metall schon häufiger gemacht bei Unternehmensverkäufen, auch bei ThyssenKrupp. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und ansonsten könnte so eine Art Abwicklung auf Raten drohen. Dann ist natürlich die Frage, ob pragmatisch gesehen einfach Jindal für die IG Metall das kleinere Übel ist.
Wir haben ja hier im Ruhrgebiet durchaus schon negative Erfahrungen gemacht in diese Richtung. Vor vielen Jahren wurde in Dortmund ein ganzes Stahlwerk eingepackt, also Schraube für Schraube abgebaut und China wieder abgebaut. Das ist, glaube ich, eine Sorge, die jetzt auch in dieser Situation bei vielen gerade Arbeitnehmern wieder getriggert wird, oder?
Ja, das ließ sich aber dann nur symbolisch übertragen. Das war damals die Westfalenhütte. Faktisch wird das heute keiner mehr machen, ein Stahlwerk hier abbauen und woanders wieder aufbauen. Das war eine andere Zeit. Vielleicht kann man auch erinnern, das war auch eine Situation, wo man die Globalisierung gefeiert hat. Ja, und manche Manager haben damals darüber gelacht, dass Chinesen ein abgeranztes Stahlwerk aus Deutschland kaufen. Inzwischen muss man aber sagen, die haben viel gelernt, also um das mal zurückhaltend zu formulieren. China dominiert den weltweiten Stahlmarkt und Deutschland ist dagegen der Zwerg.
Während all dieser Investorendiskussionen gab es auch noch Management-Turbulenzen. Dennis Grimm, der erst vor nicht mal einem Jahr Stahlchef geworden ist, musste gehen. Warum?
Damit wir wieder Drama haben bei ThyssenKrupp. Nein.
Ja, Gott sei Dank.
Nein, Scherz beiseite. Es gibt mit Sicherheit viele Ursachen, aber erstmal muss man sagen, das erinnert ja schon an das, was man so von Fußball-Bundesligisten kennt, die eine Niederlagenserie kassiert haben und dann schnell mal eben den Trainer auswechseln. Ja, Dennis Grimm hat sein Amt übernommen und da habe ich auch hier im Podcast gesagt, er muss jetzt schnell an Profil gewinnen. Ironischerweise ist er dann ausgerechnet in dem Moment abgesägt worden, als ihm das so in der Öffentlichkeit zumindest einigermaßen gelungen ist.
Was hat er dann falsch gemacht? Warum? Was war das Problem?
Ja, mein Eindruck ist, Grimm hat sich salopp gesagt ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen. Oder anders formuliert, er hat sich ersetzbar gemacht. Was meine ich damit? Das große Thema ist ja die Sanierung des Konzerns, die Sanierung von ThyssenKrupp Steel. Und dafür musste ein gemeinsames Verständnis mit der IG Metall aufgebaut werden. Doch bei diesem zentralen, um nicht zu sagen existenziellen Thema für das Unternehmen hat Grimm seiner Kollegin Maria Roni das Handeln überlassen. Ja, sie hat das alles geregelt, war da in den Gremien, hat die Gespräche geführt mit der IG Metall und Grimm hat ihr diese Rolle überlassen. Und nach nächtelangen Verhandlungen mit wenig Schlaf für alle Beteiligten konnte ja Roni schließlich ein Ergebnis präsentieren, das auch für die IG Metall akzeptabel war.
Und jetzt übernimmt ja Roni den Chefposten.
So sieht's aus. Und Knut Giesler, der Chef der IG Metall in NRW, der bei ThyssenKrupp Steel auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender ist, hat die Beförderung von Frau Jaroni folgendermaßen begründet. Da ist die Mitteilung, die er formuliert hat, wirklich doch sehr aussagekräftig. Er sagt, ich zitiere mal, die entscheidenden Verhandlungen zum Sanierungstarifvertrag habe Frau Jaroni ziel- und konsensorientiert und fair geführt. Und Zitat, dabei sei ein ausgeprägtes Vertrauensfundament für die neue Aufgabe entstanden.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Ich glaube, wir haben über Maria Roni auch schon gesprochen in diesem Podcast irgendwann mal. Ich erinnere mich aber nicht mehr an so viel. Erklär doch mal, wer ist das und was bringt die mit?
Ja, so in den vergangenen Jahren ist sie Schritt für Schritt die Karriereleiter aufgestiegen. Sie war ja die Frau, die gerade die Transformation voranbringen sollte, also auch dieses große Projekt Direktreduktionsanlage, da war sie dann auch eine Zeit lang so eine Art Optimismusbeauftragte des Unternehmens.
Direktreduktionsanlage, nur um das zu erklären nochmal, das ist diese große Anlage, in der grüner Stahl produziert werden sollte, die mit großem Brimborium gestartet ist und
ja, die wird noch gebaut, ne?
Genau, gestartet. Der Bau ist gestartet, ja. Genau. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ja. Ich sag mal, es lief zuletzt nicht ganz problemfrei.
Ja, man hinkt da im Zeitplan hinterher. Frau Jaroni ist aber sehr ehrgeizig auch in die Öffentlichkeit gegangen. Man hat das selbst als eine Art Mission Possible bezeichnet, was sie da vorhat. Dem Spiegel erzählte sie mal, dass sie schon bei einem Girls Day ein Praktikum bei ThyssenKrupp gemacht habe, als vor einigen Jahren dann noch Aufbruchsstimmung rund um die DRI-Anlage herrschte. Sie sagte, sie habe den coolsten Industriejob Deutschlands.
Coolster Industriejob, das klingt ein bisschen optimistisch angesichts der Lage, oder?
Ja, war auch eine andere Zeit mit dieser Aufbruchsstimmung, weil Grünstahl anlaufen sollte, zumindest der Bau dieser Anlagen. Jetzt herrscht im Gegensatz dazu ja fast schon Depression. Wie ernst die Lage ist, daran lässt auch Marie Jaroni keinen Zweifel. Mit dem Stahl mache der Konzern Verluste, sagte sie unlängst. Und ein Satz, der da bei mir hängen geblieben ist, lautet: Unser Ergebnis im letzten Jahr war katastrophal.
Eine ThyssenKrupp-Chefin, also eine Chefin beim Mutterkonzern, die gab es schon mal, das war Martina Merz. Aber die Stahlsparte ist noch nie von einer Frau geführt worden, oder?
Das ist richtig. Insofern kann Maria Jaroni schon auch ein Stück Firmengeschichte schreiben, wenn sie jetzt die Leitung übernimmt.
Aber, muss man natürlich auch sagen, der abrupte Wechsel, wieder einmal ein abrupter Wechsel, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, der hat auch Unruhe ins Unternehmen gebracht, oder?
Hat Unruhe gebracht, war allerdings was anderes als diese Nummer bei diesem großen Knall, als Stahlchef Osburg und Aufsichtsratschef Sigmar Gabriel gehen mussten. Das war nochmal eine ganz andere Dimension, aber es war jetzt schon auch ein ungewöhnliches Timing, zumal erst wenige Tage zuvor Personalchef Dirk Schulte auch seinen Weggang erklärt hat. Also doch wieder viel auf einmal.
ThyssenKrupp ist ja ein relativ komplexes Unternehmen, darüber haben wir schon oft hier gesprochen. Wenn wir jetzt mal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schritte zurückgehen und überlegen, Jindal hat jetzt ein Angebot vorgelegt, guckt sich alles an. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wer entscheidet jetzt am Ende, ob Jindal einsteigen darf?
Ja, die Entscheidung liegt jetzt erstmal bei der ThyssenKrupp AG und das ist die Muttergesellschaft der Stahlsparte, also beim Vorstand um Miguel Lopez. Und dann hat natürlich der Aufsichtsrat der ThyssenKrupp AG auch noch zuzustimmen. Der wird ja geleitet vom früheren BDI-Präsidenten Siegfried Rußwurm und ganz wichtiger Faktor da auch Ursula Gata, die Kuratoriumsvorsitzende der Krupp Stiftung, die ja Großaktionärin ist und etwas mehr als 20% bei ThyssenKrupp hat. Also ich denke mal, ohne ihr grünes Licht wird da nichts laufen.
Wir erinnern uns, die Stiftung ist nicht irgendein Aktionär. Sie soll das Erbe von Alfred Krupp bewahren und gilt vielen so ein bisschen auch als das moralische Gewissen des Konzerns. Und damit ist die Zustimmung der Krupp-Stiftung zu diesem Deal am Ende nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine symbolische Hürde, oder?
Ja, das ist es. Mein Eindruck ist, die Stiftung möchte Veränderungen und wird deshalb auch sich so einer Transformation nicht entgegenstellen.
Unterm Strich, wie groß sind die Erfolgschancen für Jindal?
Ja, die Frage lautet am Ende, ob Jindal und ThyssenKrupp zusammenpassen. Und da gehe ich fest von aus, dürfte nicht nur abhängen von den Gesprächen, die Jindal mit dem Management von ThyssenKrupp führt, sondern auch von den Vereinbarungen mit der IG Metall, die noch zu finden wären. Also ich kann mir hier schlechterdings nicht vorstellen, dass IG Metall übergangen wird. Ich glaube, es muss feste Zusagen geben. Und ich sag mal, das Modell Doppelstimme, wir haben da mal drüber gesprochen, dass auf Konzernebene manchmal gegen den Willen der IG Metall mit der Doppelstimme des Aufsichtsratsvorsitzenden Rußwurm Entscheidungen, ja, man kann schon sagen, durchgedrückt werden. So wird es hier nicht laufen können. Aus der Sicht der IG Metall ist allerdings schon auch die Frage, ist da vielleicht jemand in Aussicht, der uns mehr zu bieten hat als eine ThyssenKrupp AG mit Miguel Lopez an der Spitze? Also, dass es da Spannungen gibt zwischen Lopez und der IG Metall, das ist mit Sicherheit ein Faktor. Und wenn sich Jindal jetzt sozusagen als der bessere Eigentümer präsentieren könnte, dann könnte sich vielleicht auch eine Tür öffnen.
Das klingt jetzt so halb positiv. Bisschen nach dem letzten Strohhalm, nachdem man sich ausstreckt. Also ist ein bisschen die letzte Chance für einen Konzern mit echt großen Problemen, oder ist er vielleicht doch ein Retter, der eine realistische Zukunft und eine positive Zukunft auch für den Konzern bringen kann? Wie ist da deine Einschätzung?
Tja, wir können als gute Journalisten natürlich immer nur die richtigen Fragen stellen und Stand jetzt haben wir, glaube ich, noch nicht alle Antworten. Wir können uns das anschauen, was wir sehen, und wir sehen, dass Jindal industrielle Substanz mitbringt, sicherlich mehr Substanz als so manch anderer, der schon mal angeklopft hat in der Vergangenheit, weil er gesagt hat, ich könnte mir vorstellen, die Stahlsparte zu übernehmen. Wir können festhalten, die Familie Jindal kennt sich aus im Stahl. Da zitiere ich einfach mal die IG Metall. Ja, aber die strukturellen Probleme der deutschen Stahlindustrie, die lassen sich jetzt auch durch einen Eigentümerwechsel nicht von heute auf morgen ändern. Aber Jindal kann die Stahlwelt nicht schöner machen, als sie ist. Und die Situation ist einfach, die Nachfrage nach Stahl ist schwach in Europa. Der Kostendruck durch China ist groß. Das CO2-Thema ist real und die Autoindustrie, die ThyssenKrupp als wichtiger Kunde nicht so zur Verfügung steht wie in früheren Jahren, sie steckt in einer Krise. All das, da kommt immer noch sehr viel zusammen.
Und am Ende drängt die Zeit.
Es drängt die Zeit, mal diese kurzfristigen Termine wie die Bilanzpressekonferenz am 9. Dezember, bei der Miguel Lopez Farbe bekennen muss. Das sind die konkreten Fristen, sage ich jetzt mal, fürs Management, aber es drängt natürlich auch so die Zeit, weil ich glaube, so wie es bisher ist, kann es nicht weitergehen. Für Lopez stellt sich jetzt erstmal ganz klar die Frage, kann er einen Plan präsentieren für den Stahl oder geht die Ungewissheit weiter? Für die 26.000 Stahlarbeiter bei ThyssenKrupp ist das nach wie vor eine Zitterpartie. Sie haben schon viele vermeintliche Retter kommen, aber auch wieder gehen sehen.
Vielen herzlichen Dank, Ulf, für diese Einordnung. Es bleibt spannend bei ThyssenKrupp, leider nicht im positiven Sinne.
Ja, Olli, absolut. Und ich denke, wir werden sicher bald wieder über neue Entwicklungen reden. Es ist ja so eine Art Fortsetzungsroman, der hier geschrieben wird. Wir werden sprechen, wenn die Bilanzpressekonferenz vorüber ist. Wir werden dann auch auf ein turbulentes Jahr zurückblicken können. Wir haben ja noch gar nicht angeschnitten, dass es auch in den anderen Sparten von ThyssenKrupp reichlich Veränderungen gab. Ich denke da beispielsweise an den Börsengang der Marinesparte, die ist jetzt als TKMS an der Börse als eigenständiges Unternehmen.
Das stimmt. Für die Folge 2 unserer neuen Staffel, in der wir über all das sprechen werden, gibt es auch schon einen Termin. Ihr hört uns wieder am ersten Dienstag des Januars, also am 6. Januar, überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns gerne bei Apple Podcasts, bei Amazon Music, bei Spotify oder da, wo ihr gerne Podcasts hört.
Ja, das würde mich wirklich sehr freuen. Am besten direkt auf Folgen und Abonnieren drücken. Dann könnt ihr nichts hier verpassen. Und wenn ihr zwischendurch up-to-date bleiben wollt bei ThyssenKrupp, schaut vorbei auf watz.de/Wirtschaft. Da halten meine Kollegen und ich euch auf dem Laufenden über alles, was wichtig ist in der Wirtschaft des Ruhrgebiets.
Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit. Kommt gut ins neue Jahr.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Am Abgrund ist eine Produktion der WAZ. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker. Besonderer Dank an Stefan Schulte, Frank Messing und Michael Krechting.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.